Willkommen zum Digitale Gründer Podcast. Mein Name ist Simon Frey und mein heutiger Gast ist Bodo Tasche. Bodo hat nicht nur bald auf allen Geräten, die ihr kennt, sein eigenes Emoji, sondern vor allem mit seinem Online-Lexikon für Gebärdensprache SignDict eine ganz neue Art und Weise geschaffen, wie ihr Gebärdensprache lernen könnt und das Ganze nachschlagen könnt. Und das ist noch ein weiterer Punkt, wo wir uns auch fokussieren in dem Interview, ist das SignDict, weil es Bodos Herzensprojekt war und es nicht groß irgendwie als Firma gesponsert wurde, sich über den Prototype Fund finanziert oder finanziert hat, die Entwicklung dafür. Der Prototype Fund ist ein Geldtopf vom deutschen Staat, für den ihr bewerben müsst, wie ihr das schafft, wie Bodos geschafft hat, reinzukommen, welche Hilfe ihr bekommt, welche finanziellen Unterstützung. Das erfahrt ihr alles in dieser Episode. Dann könnt ihr euch mal damit auch mal euer Herzensprojekt finanzieren lassen. Und es muss nicht immer direkt auf Profit ausgerichtet sein. Viel Spaß mit dieser Folge. Bodo, sehr schön, dass du hier bist. Eben gleich als allererste Frage, die ich dir nicht vorgeschickt habe. Und zwar, was ich ganz interessant finde, man findet über dich relativ wenig im Internet. Aber eine Sache, die man findet, ist, dass also du sprichst 3 Sprachen, eine davon relativ ungewöhnlich.
Ja.
Und zwar, also du sprichst Englisch, Deutsch und deutsche Gebärdensprache. Das habe ich irgendwie vor länger mal gelernt, dass es Gebärdensprachen auch irgendwie Dialekte gibt und auch irgendwie Sprachen.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, dass du Gebärdensprache sprichst?
Das ist meine Muttersprache. Meine Eltern sind gehörlos.
Ach.
Ja. Ich bin damit aufgewachsen. Das ist meine Muttersprache, meine Eltern sind gehörlos, mein Onkel ist gehörlos. Mhm. Also das ist schon durch mein Umfeld gekommen. Deswegen kann ich halt Gebärdensprache. Also Deutsche.
Mhm. Was für viele verschiedene gibt es? Gibt es wirklich für jede Sprache, wie in Europa hast du 20 verschiedene Gebärdensprachen, oder sind die schon ähnlich?
Es gibt irgendwie 5 oder 6 Sprachfamilien, also im westeuropäischen Bereich, wo ich auch USA und so dazu zähle, von der Kultur her gibt es halt die englische, französische und die deutsche Schule, die so grob die Welt aufteilen. Die USA sprechen lustigerweise das französische und nicht das britische Gebärdensprache, weil es halt durch Einwanderung und so die geworden ist. Aber hier in Deutschland spricht man halt schon die deutsche Gebärdensprache. Mit der Besonderheit, dass die deutsche Gebärdensprache sehr, sehr stark Dialekte besitzt. Die anderen nicht so krass, aber natürlich innerhalb des Landes, ja. Also es gibt halt die französische Gebärdensprache in den USA benutzen, ist die Basis immer noch die französische, aber hat sich halt ein bisschen abgedriftet. Aber innerhalb von Deutschland ist es halt der Dialektanteil sehr, sehr hoch. Mhm. Aus diversen historischen Gründen.
Kann man also, wenn du jetzt Dialekt, ich habe da keine Einsicht, das finde ich relativ spannend, wenn du jetzt Dialekt sagst, muss man sich wirklich so vorstellen, dass irgendwie, oder wenn das irgendwie einer tief bayerisch spricht, einer tief hamburgerisch, dass sie dich wirklich nicht verstehen, aber ich dachte, meine Ansicht von außen immer als Nicht-Gebärdensprachler, ich dachte immer, okay, die haben halt irgendwie Zeichen, die irgendwas darstellen, man hat irgendwie Zeichen, die was darstellen in der Sprache, die müsste irgendwie ähnlich sein, oder vorher macht man vielleicht immer irgendwie gleich oder so, aber das ist doch so unterschiedlich.
Ja, es gibt viele Sachen, die man gleich macht. Also wenn man irgendwie Auto macht, dann macht man in vielen Kreisen das so, dass man halt wie ein Lenkrad die Hände bewegt, weil das halt das Naheliegendste ist. Mhm. Es gibt aber ein bisschen theoretischere Konzepte wie Vater und Mutter, wo man halt nicht so einfach da kann man nicht eine Handbewegung machen, die für alle klar ist, das ist Vater oder Mutter. Das sind halt solche Sachen. Ne? Also man kann halt mit der Faust an die Backe schlagen oder einfach nur mit dem Zeigefinger streichen an der Backe. Das sind halt, ist beides dasselbe Wort, aber dadurch, dass es halt der Dialekt ist, ist es einmal, ich weiß gar nicht, welche Version von welchem, aus welchem Bereich kommt, aber es sind halt unterschiedliche Dialekte, die können sich so halbwegs verstehen. Man kennt das natürlich, also weil der Kreis an Gehörlosen relativ klein ist, kennt man halt die Dialekte mehr, weil halt da mehr Durchmischung passiert. Also wenn man halt so 2, 3 Kontakte aus Bayern mit Hamburgern hat, dann hat man das halt auch drauf. Mhm. Das kann man dann schon. Ne? Also wenn jemand tief, tief, tief in einem Dialekt sitzt, dann wird er sich auch ein bisschen zurückziehen und Gebärden benutzen, die gebräuchlicher sind. Das ist dann auch schon so. Die nehmen auch aufeinander Rücksicht dann mit den Gebärden und wissen, die Person gegenüber ist halt aus einem anderen Bereich Deutschlands.
Krass. Wie ist es damit aufzuwachsen?
Also was halt bei Kindern von Gehörlosen fast Standard ist, ist halt Logopäde, dass man halt oder Logopädin, und man geht halt hin, ich habe es halt damals als Kind gehasst, um halt die letzten Sprachfeinheiten nochmal gerade zu ziehen. Also Regisseur ist immer noch schwierig für mich zu sagen, weil es ist halt schwer. Aber ansonsten habe ich halt viel Sprachinput. Also man hat halt damals schon Anspruch auf einen Kindergartenplatz gehabt. Also es war halt damals noch nicht gang und gäbe, dass man Anspruch hatte, aber als Kind von Behinderten hast du das standardmäßig auch damals schon gehabt. dementsprechend früh war ich halt auch im Kindergarten und wollte da Input gehabt. Also ich hatte in einem ganz kleinen Dorf groß geworden, wo halt jeder sich um jeden gekümmert hat und da war es halt überhaupt kein Problem, das zu lernen. Das halt, ich vergleiche das auch immer ein bisschen mit Menschen, die halt aus Ausland einwandern. Die Kinder von denen können halt meistens irgendwie schon sehr, sehr fließend die deutsche Sprache sprechen, weil sie halt in diesem Kulturkreis irgendwie in der Kita sind oder irgendwo anders und das aufschnappen. Dann kann sie es halt schon. Das
geht
schon.
Cool. Jetzt versuche ich gerade so ein bisschen den Bogen zu spannen, so ein bisschen zurück auf deinen Lebenslauf. Also eben halt so, das ist so eine Sache, die man online bei dir findet, LinkedIn und so. Ja. Aber du bist der erste Gast, den ich habe, wo man nicht irgendwie dediziert über die komplette Bildung und wo man herkommt und so ist, rausfindet. Ist das Absicht? Und magst du uns mal ein bisschen einfach so durch dein Leben leiten, bis dann zu, ich glaube, das können wir schon ein bisschen spoilern, bis zu Seindict, quasi ein Startup, was du aufgebaut hast, wo es geht, quasi ein Online-Wörterbuch zu haben, um selber Gebärden zu lernen. Wie war der Weg bis dahin?
Wie war der Weg bis dahin? Also ich bin in einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Osnabrück groß geworden und habe halt die nächstbeste Möglichkeit gesehen, mit dem Studium irgendwo anders hinzufliegen oder zu fahren, nicht fliegen. Und habe dann in Oldenburg studiert. So 3 Semester lang, hab's dann abgebrochen, hab dann angefangen in Münster zu programmieren in einer Firma, die super klein war damals, die dann aufgekauft worden ist von LexisNexis, was man hier in Deutschland nicht so wirklich kennt. Das ist ein großes amerikanisches Unternehmen, die Gesetzestexte und Artikel online haben. Es ist eine riesige Wissensdatenbank, die sich auch stark auf Gesetze und Urteile und sowas fixiert haben. Es gibt dann, in den USA kennt es jeder, es gibt auch Spider-Man Comics, wo halt nachgesagt wird, hier, ich guck mal in der LexisNexis Datenbank oder so. In Deutschland kennt das halt kaum jemand und die haben halt versucht, durch den Kauf von diesem kleinen Familienunternehmen irgendwie groß zu werden. Es waren interessante Jahre, weil halt der Switch von kleines Familienunternehmen, wo halt wirklich Geld gespart worden ist, indem man halt gesagt hat, hier Azubi, fahren wir zu Aldi, da gibt es gerade günstige Computer. So, huch, wir sind jetzt Teil von einem riesigen Konzern mit irgendwie 30.000, 40.000 Mitarbeitern. Ich weiß nicht, wie wir das damals waren. War schon krass. Und plötzlich hatte man Geld und hat dann Managementstrukturen gekriegt. Das war alles professionell. Man hat richtige Serverräume mit doppeltem Boden plötzlich gehabt und eine Löschanlage und all so ein Kram. Das war halt schön, das zu bauen damals. Und dann wurde mir das irgendwann zu viel, weil sie halt auch gemerkt haben, hier, das Geld kommt nicht zurück. Dann haben sie halt ein bisschen die Daumenschrauben angezogen, Manager 2-3 Mal ausgetauscht, das wurde dann alles zu viel. Ich war zu dem Zeitpunkt Teamlead und habe mir dann gedacht, nee, das macht irgendwie keinen Spaß mehr. Habe dann was Neues gesucht und ein Bekannter von mir war dann gerade in Köln im neuen Startup, bin dann nach Köln gezogen, habe dann da in einem Startup gearbeitet, was Musikvideos online gestellt hat, so wie Take TV es hier in Berlin gemacht hat. Das Ding hieß Putpat. War Teil der Hörstmann Unternehmensgruppe, auch eine Unternehmensgruppe, die man nicht so wirklich kennt, aber wenn man die Namen der Brands sagt, ist es sofort so, oh, das ist das alles. Die haben halt Berlin Festival, Melt, Splash, Lollapalooza betreiben, die das Intro-Magazin, was es jetzt nicht mehr gibt, war Teil der Hörstmann-Gruppe. 11 Freunde gehörte da lange Zeit dazu. Ich weiß gar nicht, wie 11 Freunde da jetzt gerade verbandelt ist. Ich glaube, die sind verkauft worden irgendwann. Aber das sind alles so Brands, die dazugehört haben oder noch dazugehören und es ist halt eine richtig schöne Musikfirma gewesen. Es war halt spannend, plötzlich dann in diesem von diesen drögen, ich arbeite mit Anwälten und Notaren an irgendwelchen XML-Dokumenten mit Gesetzen und Urteilen. Das ist halt schon spannend für sich. Ich habe halt viel gelernt, aber es ist halt auf Dauer ziemlich dröge. Und dann plötzlich sitzt du halt in der Musikindustrie, du sitzt da und arbeitest und plötzlich kommt halt fettes Brot. War halt schon interessant. Und dann hast du halt da die Möglichkeit, auf den ganzen Festivals dann nebenbei noch im Backstage zu sein, da zu arbeiten und so, das war halt schon cool. Ja, und dann von da hatte ich dann irgendwann auch die Schnauze voll nach ein paar Jahren. Also mir wird halt mal schnell langweilig irgendwie. So nach 3-4 Jahren ist das so, ja, okay, alles gemacht, alles gesehen, ja, ich glaube, ich brauche was Neues. Und dann habe ich halt irgendwie hier in Berlin geguckt. Ich habe eine Firma gefunden, die hier in Berlin Software für Fernsehgeräte geschrieben hat. Also wenn man halt an Fernsehgeräte denkt, da gibt es halt mittlerweile auch Netflix drauf. Also Netflix und Spotify, die haben ja auch alle Apps für die Fernseher. Und es gab halt hier in Berlin eine Firma, die halt sich darauf spezialisiert hat, das zu bauen. Ich habe halt aus meiner Putpat-Erfahrung das gekonnt. Es gab nicht viele Menschen, die das konnten zu dem Zeitpunkt. Habe dann hier in Berlin angefangen. Habe aber schnell gesehen, dass das nicht so der richtige Fit war. Und bin dann gewechselt zu einer Agentur, die sich BitCrowd nennt. die halt eine klassische Webagentur sind, die halt Startups helfen, Produkte auf die Beine zu kriegen und auf die Straße zu bringen. Und habe dann da angefangen als Entwickler und bin dann halt ziemlich schnell in die Co-Geschäftsführerrolle gefallen, weil der andere Geschäftsführer dann aus dem Business aussteigen wollte, aus privaten Gründen. Und Christoph das nicht alleine rocken wollte und hat mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Und bin ich halt eingestiegen. Dann haben wir halt ein paar Jahre das zusammen gerockt, was eine ziemlich coole Zeit war. Ja, und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, das ist jetzt genug. Ich fühle mich ein bisschen ausgebrannt, weil von irgendwie 3 Mitarbeitern das Ganze hoch pushen auf 15, 16 Mitarbeiter innerhalb von 2,5 Jahren in so einem Agenturbusiness, wo halt die ganze Zeit Aufträge akquiriert werden müssen und die Taktung relativ kurz ist, weil man halt nicht so Produktzyklen von einem Jahr hat, sondern eher so, man hat irgendwie 3 Monate hier was und dann 2 Monate da was. Ist halt schon sehr anstrengend. Dann war irgendwann bei mir der Entschluss, ich höre jetzt auf, war jetzt ein bisschen ruhiger und habe dann ein Jahr Sabbatical gemacht. Und in dem Jahr, also am Anfang des Jahres, habe ich dann die Zusage bekommen, vom Prototype Fund Signing zu bauen. Ja, und dann habe ich das gebaut, so mehr oder weniger nebenbei und noch ein bisschen mehr relaxed. Da in der Zeit ist auch ein Kind entstanden und dann bin ich jetzt in der Position, wo ich habe dann noch zwischendurch noch mal versucht, festangestellt zu arbeiten, aber das verträgt sich nicht so gut mit Kind. Also gerade in der jetzigen Phase mit Kind, was halt ganz am Anfang noch viel betreut werden musste und jetzt gerade so die Kita-Phase am Anfang, das als Freelancer schon ein bisschen flexibler. Und deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen Freelancer-mäßig unterwegs und bastel gerade mit meiner Frau zusammen an so einem Startup-Ding, was noch nicht so weit ist, dass ich drüber reden möchte, aber so in 2-3 Monaten ist das irgendwas. Also ich bin jetzt irgendwie in dieser, das ist halt ein ganz schlimmes Wort, Parentpreneur, nennt sich das, ist halt... Es passiert vielen Menschen, die in die Elternzeit gehen, die dann sich denken, hey, jetzt mache ich doch auch mal was damit. Und findet man irgendwas, was einem noch fehlt und dann bastelt man da an so einem Produkt.
Coole Sache, cooler Lebenslauf, irgendwie so dieses Hin und Her und immer wieder neue Sachen irgendwie so zu machen und so das mitzubekommen. Du hast eigentlich immer Glück gehabt. Du bist immer von einem so ein bisschen mit deinem Skillset von vorher so ein bisschen, okay, das wurde genau gebraucht, dass du da gelernt hast, so wieder weitergerutscht, das nächste, wo du auch wieder genau das gebraucht hast.
Es ist unglaublich viel Glück ich in meinem Leben hatte. Es ist halt, es gibt viele Leute, die dann immer sagen, dass sie halt, dass es Karma war, weil ich denke, weil ja, dass es wirklich Glück war. Ich bin immer zur richtigen Zeit plötzlich da gewesen, Menschen fanden es interessant und haben dann mich gefragt. Also ich habe halt immer wieder Momente, wo ich halt, also Pech ist es nicht, aber wo ich halt gemerkt habe, das ist kein guter Fit, da bin ich halt dann relativ schnell dann wieder weg. Mhm. Ich dann gemerkt habe, hier, das passt nicht. Also ich bin ein Mensch, der halt schnell dann merkt, hier, das passt nicht, dann gehe ich lieber raus, bevor ich irgendwie versuche, dieses 200-Mann-Unternehmen irgendwie zu retten, weil ich habe die glorreiche Idee, ich weiß, wie es funktioniert, das geht halt nicht. Also man merkt halt, ob es passt oder nicht, und wenn es halt nicht passt, dann wechselt man zu was anderem und dann macht man das ein paar Mal und findet dann irgendwas, was halt funktioniert, man hat ein bisschen Glück bei der Suche und dann landet man da, wo man ist. Dann. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem, weil du auch meinst eben halt gerade in dem Agenturbereich, hast du halt immer die Sache, dass es immer sehr kurze Zeit braucht und dadurch sehr, sehr stressig wird vermutlich. Ja. Also, und hast du eine Idee oder hast du vielleicht einen Ansatz, wie man sagt, man kann vielleicht also diesen Stress in Softwareprojekten vielleicht vorbeugen oder einfach auch, also das von Organisationen her, also zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt einfallen würde, ist einfach, wenn ich sage, ich habe irgendwie ein Unternehmen, das Continuous Delivery, dass ich keine festen Zeiten habe, sondern sage, okay, ich quasi release dann, wenn ich fertig bin oder zwar immer noch schneller, aber halt nicht irgendwie, ich habe nicht immer jeden Freitag oder zum Beispiel, wie es in der Game-Industrie ist, die das ganz, ganz extrem haben, dass einfach halt, da geht es eineinhalb Jahre, da passiert gar nichts, dann im letzten halben Jahr müssen alle am besten 900 Stunden in der Woche arbeiten. Ja. Hast du da in der Laufzeit was gelernt, was okay, das hilft?
Also was bei Bitport geholfen hat, war Nein zu sagen. Hm. Also wir waren halt in der guten Position, dass wir halt die meiste Zeit des Businesses sagen konnten, hier nein, das machen wir nicht. Wenn du halt das Gefühl hast, dass der Auftraggeber, der dir da gegenüber sitzt oder am Telefon ist mit dir, dass das irgendwie eine total knapp kalkulierte Nummer wird, dass das irgendwie sehr, sehr pushy ist, und den Stress ausarten könnte, da haben wir halt meistens Nein gesagt. Es sei denn, es war so interessant, dass wir es unbedingt haben wollten, haben wir halt trotzdem Ja gesagt und von vornherein gewusst, dass es stressig wird. Also wir haben halt einen Job, wir haben das Payment-System für, für dann die Hörsmann-Gruppe gebaut, weil sie halt mich gefragt haben, hier, du hast jetzt so eine Agentur, willst du nicht irgendwie mal gucken, dass du für uns, für Solapalooza und für Melt und Splash dieses Ticket-Bezahlsystem so baust, dass man eine Chipkarte bekommt, dann auf dem Gelände rumläuft und dann halt da dann halt online Top-Up macht und so. Also wir haben den Hardware-Teil nicht gemacht, das hätte ich mir auch nicht getraut. Da gab es eine Firma, die halt aus Belgien kam, die halt den Hardware-Teil schon fertig hatten. Die hatten aber nicht eine Software, die so war, wie die Hörsmann-Gruppe es gebraucht hat, und da haben wir die Software gebaut. Und das war halt super stressig. Wir wussten vornherein, dass das scheiße stressig wird, dass das super viel Druck wird, weil wir wussten, wir haben eine feste Deadline, das erste Festival ist dann und dann und wir haben nur Zeit X, das hinzukriegen. Das war super stressig, das war auch ziemlich krass zusammengestrickt. Das hat aber alles gut funktioniert, weil wir halt sehr diszipliniert daran gearbeitet haben und mit Tests und allem. Aber es gab halt trotzdem immer wieder, selbst auf dem Festivalgelände, Backstage-Momente, wo dann weil jemand kommt und sagt, hier fehlen 400.000 Euro. Und dann denkst du so, oh. Aber im Endeffekt hat die Person einfach nur das Display falsch abgelesen. Ne? Also alles gut. Aber das sind so Momente, wo wir Ja gesagt haben, weil das Produkt so geil war. Ne? Aber die meiste Zeit hat, wenn uns jemand angerufen hat und wir gemerkt haben, oder wir dann in einem Gespräch gemerkt haben, hier, da stimmt was nicht, weil wir haben halt mit demjenigen gesprochen, wir haben geguckt, was wird gebraucht, haben dann ein Angebot gemacht und gesagt, hier, das braucht bestimmt Zeit X, aber wir machen das nicht über Festpreis, sondern wir machen das darüber, dass wir dir das schätzen und dann gucken wir mal Woche für Woche, wie weit wir sind und machen eine Wasserstandsabschätzung. Also Festpreis gab es nie bei uns, weil wir aus diesem Stress raus wollten. Und halt dann merkst du schon, dass jemand dann Druck macht und sagt, hier, wir möchten aber gerne entweder Festpreis oder wir wollen gerne irgendwie mehr Features in weniger Zeit haben, als ihr uns das hier hingeschmissen habt in der Roadmap. Da wurde man dann schnell hellhörig und hat dann gesagt, hier, nee, das fühlt sich nicht an wie ein guter Fit. Geh mal woanders hin. Das hat halt viel vom Stress weggehalten bei uns.
Was hältst du in diesem Umfeld dann von quasi speziell Homeoffice oder auch dieses Bring Your Own Device, immer, also vermutlich immer erreichbar sein, hältst du dann auch nichts davon, aber das ist auch so ein Trend, den man irgendwie hat, du bist irgendwie halt dann irgendwie immer halt abends mal noch schnell eine E-Mail checken oder so.
Also das finde ich schwierig, ich habe halt nie von Menschen erwartet, dass die abends oder wenn sie halt nicht am Arbeiten sind, dass sie halt antworten. Das darfst du nicht erwarten, weil es halt deren Freizeit ist. Das ist halt bewusst deren Freizeit. Ne? Deswegen habe ich, das Bring Your Own Device ist für mich ein bisschen was anderes, weil es halt, es fällt ein bisschen in die ein guter Koch bringt sein eigenes Messer Philosophie mit. Ne? Also das kann ich nachvollziehen, wenn jemand sagt, er hätte gerne seine eigenen Devices. Es gibt natürlich Sachen in Deutschland, die das schwierig machen. Datenschutz und Co., wenn jemand mit seinem Privatrechner ankommt und du dann irgendwelche Datenbankdumps von 10.000 Bankkunden da drauf hast, das geht natürlich nicht. Ne? Da gibt es halt Limitierungen davon. Ne? Aber ich bin ein großer Freund davon, die Leute zu fragen, was möchtest du denn für ein Gerät haben und es denen dann zu besorgen. Mhm. Und das macht man dann. Und dann sorgt man dafür, dass die Menschen halt dieses Gerät haben und können sie auch gerne mit nach Hause nehmen, können auch von zu Hause arbeiten. Bei Bitcoin haben wir das ein bisschen weniger gemacht am Anfang. Dann haben wir es nach und ab ein bisschen geöffnet. Als ich gegangen bin, gab es eine sehr große Diskussion, wie man das eigentlich wirklich handhaben möchte. Ich bin jetzt mittlerweile Freund davon, die Leute einfach remote arbeiten zu lassen, so viel wie geht. Also es kommt auf die Kultur des Menschen an. Es gibt Menschen, die sehr introvertiert sind, die halt richtig aufblühen, wenn sie halt von zu Hause arbeiten. Es gibt Menschen, die gerne im Office arbeiten. Ich bin so ein Mixed-Typ mittlerweile. Ich war vorher jemand, der halt immer im Office sein wollte, weil ich halt ein bisschen extrovertierter. Ich lebe halt von dem Kontakt mit Menschen und ich kann nicht von mir alleine zu Hause vor mich hin klingeln. Das war immer wieder problematisch. Und jetzt mittlerweile bin ich so halb dem Kind geschuldet, weil es halt für mich mein Leben einfacher strukturiert ist. Also ich bin jetzt Freelancer in der Firma, wo ich halt die meiste Zeit von meinem Sofa aus programmiere. Ich hoffe, dass es halt jetzt mehr und mehr wird, einmal in der Woche halt da, um halt den Kontakt zu haben, um halt ein bisschen diese Zuhause-Bubble zu verlassen, weil das halt mir auf Dauer nicht gut tut. Aber ich kann halt auch Menschen verstehen, die sagen, ich möchte auf jeden Fall immer von zu Hause arbeiten. Das geht auch heutzutage. Ne? Das ist halt kein Ding. Du bist Softwareentwickler, du schreibst binäres Zeug in so ein Ding, geht über das Internet und ist halt da. Das landet eh alles bei GitHub. Da ist es halt egal, ob es halt von zu Hause zu GitHub kommt oder vom Office in GitHub landet. Ne? Das ist halt macht keinen Unterschied für mich. Und du hast halt immer wieder auf der anderen Seite die Menschen, die dann sagen, hier ja, aber was ist, wenn der Mensch dann irgendwie andere Sachen macht und nicht arbeitet in der Zeit? Das ist für mich so ein so what. Mhm. Du zahlst den Menschen Geld dafür, dass die bestimmte Sachen, entweder Issues abarbeiten oder Sprints oder wie auch immer das in dem Unternehmenskontext ist. Und da merkst du halt schon schnell, ob jemand irgendwie da faul ist oder, ja, faul ist ein total fieses Wort, ne? Ob jemand das hinkriegt oder nicht, das merkt man halt schon. Ne? Also man hat halt, als Teamlead sollte man schon sehr guten Kontakt zu seinen Mitarbeitern haben. Wenn man den nicht hat, es wird zwar natürlich schwierig, wenn alle remote arbeiten, aber selbst wenn jemand im Office sitzt, kann er ja auch irgendwie vor sich hin daddeln und du merkst es nicht. Ne? Mhm. Das ist halt.
Ja, klar, wenn man es so kennt, dass wir dann wieder ab 2 Stunden vorher irgendwie auf die Uhr schauen, nach dem Motto, dann rum ist halt absitzen.
Ja,
das ist dann auch nicht mehr.
Du musst halt gucken, ob der Output halt passt. Und dann ist halt alles egal. Wie der Output passiert, ob jemand, der Homeoffice macht, irgendwie morgens 2 Stunden arbeitet oder danach gerne schwimmen geht und dann wieder kommt und danach wieder 2 Stunden arbeitet. Das ist mir mittlerweile alles egal. Man muss halt bestimmte Zeiten haben, wo man die Menschen erreichen kann, wo man halt irgendwie konstant weiß, da kann man mit den Menschen reden, da kann man Pair-Programming machen oder bestimmte andere Sachen machen. So ein bisschen Konstanz wäre nicht schlecht, aber ansonsten.
Hat ja diese Vorgeschichte quasi auch mit dem Agenturbusiness, dass du auch halt in schon verschiedenen Programmierprojekten Erfahrung hattest, hat dir das was geholfen bei der Bewerbung für den Prototype Fund? Also was, so ein bisschen, um da diesen Schluss zu dem Scientict auch zu haben und so. Erstmal so ein bisschen, was ist Scientict und eben du wurdest gefördert durch den Prototype Fund.
Ja.
Wie hast du den bekommen und eben hat das vielleicht was damit reingespielt, dass man sagt, okay, ich sehe schon, das war irgendwie, das ist jemand, der hat schon, ist ein erfolgreicher CTO irgendwie gewesen, hat schon lange Programmiererfahrung, dem können wir auch mal ein bisschen Geld geben, da wird wenigstens das Geld wird nicht im Nichts verpuffen, weil es irgendwie, weil der halt so gern, keine Ahnung, sich halb bis halt die Sause draus macht.
Ja, ja. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, wie viel das da gewichtet worden ist. Ich habe sie ehrlich gesagt nie gefragt, wie wichtig das da war, aber der Prototype Fund war halt so eine Glückssache. Ich habe halt durch Freunde erfahren, dass es jetzt diesen Prototype Fund geben wird. Der Prototype Fund, kurz gesagt, ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Genau, das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zusammen mit der Open Knowledge Foundation sich zusammengetan und die Open Knowledge Foundation hat dafür gesorgt, dass das Ministerium ein bisschen Geld springen lässt, um Open Source Projekte zu fördern. Das fand ich schon interessant, weil ich halt schon die ganze Zeit dieses Scientict in meinem Kopf hatte. Scientict ist ein Gebärdensprachlexikon online. Ich hatte halt schon immer das Problem, dass Menschen zu mir gekommen sind. Entweder damals Freundinnen, Freunde, Bekannte von meinen Eltern, die halt hörend waren. Die haben gesagt, ja, hier, hör mal, wie funktioniert denn das jetzt? Ich will jetzt mit deinen Eltern reden. Ich kriege das jetzt auch so grob hin mit deinen Eltern. Es funktioniert ganz gut. So mit Lippen lesen und ganz langsam reden und so, das geht schon. Aber ich würde gerne gebärden können. Und dann war bei mir immer so, ja, das ist schwierig. Es gab halt ein paar Seiten, viele waren halt nur ein paar hundert Wörter oder mit Bildern statt Videos, mit wilden Pfeilen drauf. Und das ist halt echt schwierig, wenn du halt... Du kannst natürlich auch tanzen lernen, indem du halt dir Bilder anschaust, wie Füße bewegt werden müssen. Aber wenn du es halt nicht genau mal gesehen hast, wie es funktioniert, dann hast du halt, du hast nicht das Taktgefühl, weißt nicht, wie das funktioniert von Bildern. Gebärdensprache lernen mit Pfeilen ist halt schwierig. Es gab halt immer wieder Versuche, das mit Videos zu machen. Was halt in Deutschland, wie gesagt, das Problem ist, dass es halt sehr viele Dialekte gibt. Und Videos online stellen ist halt sehr ein aufwendiger Prozess, wenn du es halt selber machen willst, weil du halt dann irgendwie Leute brauchst, eine Kamera brauchst, es schneiden musst und alles. Und ich dachte halt schon vor 10 Jahren, das muss doch irgendwie einfacher gehen, so wie Wikipedia das macht. Man hat halt irgendwie einen Computer, jeder kann irgendwas hinzufügen und das war's. Das hat halt ein bisschen gedauert. Ich habe mal einen Prototypen gebaut während eines Hackathons, damals noch so ein bisschen mit Flash, ein bisschen hier, ein bisschen da rumprobiert, wie man eine Webcam bedient. Die Zeiten waren halt noch nicht reif dafür, Internet-Upload war noch nicht da, Webcam war noch ein bisschen gruselig zu benutzen. Und die Auflösung war nicht gut. Und dann gab es halt, als der Prototype Fund gesagt hat, hier, wir brauchen Projektideen, reicht es mal ein, war es für mich so, hey, da war ja mal was. Ich habe das irgendwie vor 3 Jahren mal auf dem Hackathon gebaut, was so halbwegs funktioniert hat. Das kriegen wir bestimmt jetzt in richtig hin. Ich habe halt einfach stumpf dieses Formular ausgefüllt beim Prototype Fund. Das halt, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen die hatten. Es war relativ kurz. Es waren die 6, 7 Fragen, wo man ein bisschen frei formulieren sollte, was man macht, wer man ist. und was man bauen will und warum und wer es nutzen soll, also was die Zielgruppe dann ist. Ja, und dann habe ich einfach gewartet und bin genommen worden. Mhm. Das war halt die erste Runde, wo sich, glaube ich, 500 Gruppen beworben haben und dann im Endeffekt, glaube ich, 15 Projekte genommen worden sind. Da war halt alles Mögliche dabei. Ne? Und das ist halt, ja, und dann ging es halt los. Und dann habe ich es halt programmiert. Und dann habe ich dann ein paar Probleme noch gehabt, was die Webcam anging in Chrome und Firefox und JavaScript, dies korrekt anzubinden, dass es überall funktioniert. Aber es ging doch leichter, als ich befürchtet hatte. Und dann gab es dann zum Glück andere Quellen schon, die ein paar Videos online gestellt haben. Also Gebärdenlernen.de ist eine große Quelle gewesen von mir, wo sich eine Berliner Gebärdensprachlernende einfach hingesetzt hat und wirklich 1000, 2000 Videos aufgenommen hat. Die habe ich halt als Basis genommen, dass ich halt ein bisschen Pufferdaten da schon da habe. Und habe das online gestellt und jetzt nach und nach fügen halt Menschen Videos hinzu, indem sie halt selber sagen, hier, das Wort fehlt noch, dann drücke ich auf den Knopf, dann geht eine Aufnahmesoftware an, die ein bisschen erklärt, wie du es machen sollst, und dann gebärdest du das Wort, sagst der Software, wo Anfang und Ende ist, und dann wird es hochgeladen. Ich gucke es mir dann an, ob das halt wirklich eine Gebärde ist oder Quatsch ist. Wenn ich die Gebärde nicht kenne, frage ich dann halt Menschen in meinem Umfeld, und dann wird es halt online gestellt.
Wie viel von diesen, also das klingt ja noch nach viel manueller Arbeit für dich, wie viele Stunden musst du dann in der Woche investieren, um diese Videos zu checken?
Momentan ganz, ganz wenig, weil dummerweise jetzt gerade bewerbe ich das nicht so aktiv. Und es gibt halt sehr wenig, die halt Videos hochladen momentan. Das ist halt so ein, das ist der Knackpunkt bei der Software, ist, dass Menschen dann online mit ihrem Gesicht zu sehen sind. Und das sorgt dafür, dass die Schwelle sehr hoch ist, das zu tun. Also aber immer wieder, wenn ich Leute angesprochen habe und gesagt habe, hier, mach das mal, und mich mit Gruppen verabredet habe, dann ging das auch, und da habe ich halt so einen Schwung Gebärden gekriegt. Momentan ist es irgendwie, schwappt da mal ein oder zwei Gebärden für alle zwei Wochen rein, leider. Ich muss da jetzt demnächst mal wieder ein bisschen mehr Zeit investieren, um ein bisschen das zu pushen, dass da was passiert. Ja.
Jetzt habe ich verschiedene Fragen dazu, aber erstmal die allererste. Ja. Du hast speziell, also ein bisschen so eine Marketing-Sache, aber du hast speziell den deutschen Fokus.
Ja.
Wieso Signdict? Wieso Englisch?
Ja, die Software ist eigentlich so gebaut, dass ich andere Sprachen auch inkludieren kann. Also das, natürlich ist jetzt nur die deutsche Gebärdensprache drin. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht irgendwie erst stumpf nur ein deutsches Wort nehmen soll, aber habe mich dann dagegen entschieden. Ich dachte mir von vornherein, das ein bisschen breiter aufzustellen, ist nicht verkehrt. Die Software kann das auch, also man sieht es jetzt gerade nicht, aber es ist, weil momentan nur eine Gebärdensprache hinterlegt ist, wenn man eine zweite hinterlegt, dann taucht das da plötzlich auf. Man kann dann Dropdown
Sprache auswählen.
Auswählen. Die Seite ist auch in Deutsch und auf Englisch. Ich habe jetzt auch Leute schon kontaktiert, die halt auch Videos online stellen, wo ich überlege, ob ich das nicht einfach mal von denen da auch da reinlade. Es gibt eine neuseeländische Gruppe, die halt auch Videos online stellt und genauso wie bei meiner Plattform auch als Creative Commons Share-alike macht. Die könnte ich einfach mal von denen bekommen und dann da hochladen, und dann habe ich halt schon zwei Gebärdensprachen drin.
Okay, also das ist quasi Backend schon so, dass es quasi laufen würde mit Fitness. Okay, dann versteht man es. War das auch eine spezielle Art und Weise, wie du das Ganze programmiert hast? Natürlich hast du den Vorteil, dass du ja schon immer eigentlich voraussetzen kannst, dass du Sehende hast.
Ja.
Aber hast du trotzdem auch so quasi so Screenreader, also quasi auch wieder Nichtsehende irgendwie im Background, hast du speziell dementsprechend programmiert? Und wie viel mehr, wenn mehr Aufwand war das?
Also ich habe es nicht super speziell darauf gemacht. Das ist auch ein bisschen so ein Maluspunkt da auf der Seite. Natürlich habe ich da, was ich gemacht habe, ist, ich habe dafür gesorgt, dass Tastaturnavigation immer funktioniert, dass der Videoplayer nicht nur auf Klick funktioniert, sondern dass man durchtappen kann, dass der Screen das in einer halbwegs intelligenten Reihenfolge kriegt, dass das gut vorgelesen wird, dass Alternativtexte für Bilder da sind und solche Sachen. Das habe ich schon gemacht, weil das den hundertprozentigen Weg bin ich dann nicht gegangen, aus Zeitgründen damals, weil ich halt nur ein bestimmtes Zeitbudget hatte und habe halt dann ein bisschen vorausgesetzt, dass halt Menschen bestimmte Sachen schon können. Also eine blinde Person wird halt Probleme haben, die Seite zu benutzen. Allein schon, weil es halt Videos sind, auf der anderen Seite, weil die Webseite bestimmt an einigen Punkten nicht wirklich barrierefrei ist. Mhm.
Aber ja, gut, aber vermutlich lernt man dann auch, ist sehr schwer als blinde Person überhaupt Gebärden zu lernen.
Ja, aber also. das Ding ist ja, dass eine Seite barrierefrei zu machen, dass sie halt auch mit Tastatur funktioniert, hilft ja mehr Menschen als nur Menschen, die halt blind sind. Mhm. Das, wenn du halt eine Bewegungseinschränkung hast und nicht und die Tastatur nicht bewegen oder nicht, dass du die Maus nicht bewegen kannst, aber trotzdem gebärden kannst zum Beispiel, da kenne ich einige Menschen, die halt durch diverse andere Probleme haben, Mäuse zu bedienen, die haben halt dann andere Input-Devices und die können halt da durchtappen und klicken und so, können aber trotzdem ja sehen, können trotzdem die Gebärdensprache sprechen und auch da nachschauen und lernen. Das geht dann schon. Ne? Das muss man halt irgendwie ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es halt allen hilft. Ne? Genauso wie wenn man halt Untertitel macht, dass es halt nicht nur Schwerhörigen hilft und Menschen, die halt gar nicht hören können, sondern auch jedem eigentlich, der irgendwie kurz mal, sei es die Sprache nicht hundertprozentig kann oder was weiß ich, andere Gründe. Ja. Das Ding ist halt, wenn alle EntwicklerInnen irgendwie ein paar Grundregeln einhalten, kostet das eigentlich nicht viel Zeit. Mhm. Wenn man halt genau weiß, hier, guck mal, man darf nicht einfach nur stumpf alles am Klick machen, man muss halt ein paar Tags richtig bedienen, man sollte die Seite schon so strukturieren, dass sie halt gut funktioniert, dann ist sie halt nicht nur für, dann hast du automatisch auch meistens auch ein besseres Google-Ranking, weil Google die Seite besser analysieren kann, weil es genau weiß, da an der Ecke ist der Artikel und alles drumherum ist halt irgendwie Fülltext und solche Sachen. Aber im Endeffekt ist das, wenn überhaupt bei den meisten Seiten, sind das irgendwie 2, 3, 4%, wenn es von vornherein sauber programmiert ist, fällt das kaum auf. Deshalb zwischendurch muss man natürlich darauf aufpassen, dass man nicht so schludrige Fehler entstehen aus Gewohnheit, aus alten Gewohnheiten, aber im Endeffekt ist es machbar. Sei denn, du hast halt irgendwas mit massiven Herausforderungen wie Mist, ich habe jetzt einen Podcast, jetzt muss ich plötzlich transkribieren und solche Sachen. Die kosten natürlich richtig, richtig viel Zeit und Geld. Also mittlerweile immer weniger, weil du kannst den Podcast gegen eine API schmeißen.
Mache ich zum Beispiel.
Ja. Muss aber trotzdem noch nachlesen. Mhm. Oder bei Videos hast du halt das Problem, dass du halt die Punkte genau setzen musst. Aber im Endeffekt, wenn es eine normale Webseite ist, da gibt es eigentlich kaum Gründe. Also
gibt es da, hast du irgendwelche Ressourcen im Kopf? Also irgendwas, okay, das ist irgendwie so ein Stichwort, irgendwie, dass man sich anschauen kann, dann kann man sich von da aus weiterarbeiten, einfach jetzt im Webbereich.
Ja, es gibt vom W3C eine Seite, wenn man W3C und Accessibility googelt, da kommt man bestimmt dahin. Das ist eine Einstiegsseite, wo erklärt wird, hier, guck mal, so funktioniert das. Das ist irgendwie, weiß nicht, wenn du es ausdruckst, bestimmt irgendwie nur 3 Seiten oder sowas, um einen Überblick dir zu geben. Und die haben auch sehr viele weiterführende Links, wie halt diese ARIA-Tags funktionieren, wie halt Screenreader funktionieren, da sind halt super viele schöne weiterführende Texte. Also es ist halt eine schöne Übersicht mit halt genug Möglichkeiten von da abzuspringen und dann halt beliebig tief reinzugehen in das Thema.
Okay, werde ich auch raussuchen, die Shownotes packen, aber es ist eben auch interessant, mal da ein bisschen einzulesen, weil ich da auch gar keine Expertise habe und vielleicht für ein Projekt, was mir jetzt gerade einfallen würde, würde das ganz gut passen, weil das eh so eine Nachrichtenseite ist. Finde ich gut, dass man das irgendwie auch ein bisschen mehr macht. Wie du schon sagst, man hat trotzdem noch diesen Zusatzvorteil, dass du sagst, du bekommst quasi gratis eine höhere Ranking bei Google mit dazu, so nach dem Motto. Weil ich meine, das ist, muss man mal sagen, das ist ja so die Sache, wo die Leute sich drum kümmern. Ja. Das ist halt was interessiert, so. Das ist natürlich auch schön, dass eben noch mit dazu irgendwie halt kommt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf den Potential Fund eingehen. Also sonst, ich weiß nicht, haben wir bei SignDict noch irgendwas groß vergessen oder was noch mehr mit rein muss, wo du sagst, okay, da würde dir noch einfallen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen selber. Ich habe auch schon ein paar, die blonde Dame ist vermutlich die, wo du meinst, das ist die Basis, von der habe ich sehr viele Videos gesehen, irgendwelche, und dann sieht man, kann man sich mal reinklicken.
Ja. Also ich würde sagen, probiert es aus, sucht euch mal ein paar Wörter, schaut euch das an, das ist auf jeden Fall immer interessant. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, hier, das interessiert mich überhaupt nicht.
Ja.
Das ist halt so ein Ding, was halt jeden irgendwie interessiert. Mal kurz rein zu googeln, reinzuschauen, ist halt schon bestimmt spannend für die meisten Leute. Und dann halt die Dialektunterschiede sich mal anzuschauen. Also es gibt nicht bei allen Videos mehrere, aber wenn man halt so Zug oder Vater oder Mutter sich mal anschaut, da sieht man halt schon, dass es halt Unterschiede gibt. Ja.
Ist SignDict auch ein guter Einstieg? Also wenn ich sage, okay, ich möchte wirklich Gebärdensprache lernen, also gerade an so wie Duolingo, wenn du Spanisch lernen willst, ist zwar eine gute Idee, aber du lernst halt nie Grammatik oder so.
Ja.
SignDict kann man wirklich sagen, okay, ich mache, also wird 1:1 gehörende Sprache übersetzt oder gibt es auch eine andere Grammatik, eine andere Stellung?
Es gibt eine komplett andere Grammatik. Du kannst.
Es wird ja schwieriger und schwieriger.
Ja, ja. Also, was du machen kannst, ist Gebärden lernen und die benutzen, während du sprichst. Das nennt man dann lautsprachenbegleitende Gebärden. Das kannst du machen. Es gibt sehr viele, die das machen. Also, ich mache das auch, wenn ich mit meinen Eltern und meiner Schwester rede und der Fokus auf meine Schwester liegt, mache ich das ab und zu. Weil die Grammatik ist eine komplett andere.
Okay.
Das dann anhand der einzelnen Wörtervideos zu lernen, ist halt schwierig. Da empfehle ich dann halt wirklich immer, schaut euch mal um. Es gibt eigentlich kaum eine Volkshochschule, die halt nicht Kurse anbietet. Volkshochschulen sind eine sehr schöne Quelle dafür. Einfach mal die lokale Volkshochschule mal das Programm aufmachen und zu gucken, da gibt es halt eigentlich immer irgendwas. Und in größeren Städten wie Berlin, Köln, Hamburg, da gibt es auch genug Privatunternehmen, die einem das anbieten in Abendkursen. Da mal so einen Schnupperkurs zu besuchen oder so ein samstags mal 2-3 Stunden reinschnuppern, ist eigentlich nicht verkehrt.
Ja. Und dann kann man es als gute Ergänzung nutzen, um weitere Sachen zu lernen. Einfach, oder sich einfach mal ein bisschen anzuschauen, was gibt es da alles an Möglichkeiten. Ja, definitiv ein sehr, sehr, also ein sehr nobles Projekt, wenn man das so sagen darf, weil eben dadurch auch sagst, irgendwie Open Source und auch durch den Prototype Fund quasi unterstützt. Du hast, also ich vermute, du hast damit kein Geld verdient oder es ist auch kein Fokus davon, es soll die Kosten irgendwie tragen. Und dafür ist der Prototype Fund auch da, oder? Man kann nicht einfach sagen, okay, ich lasse mich jetzt da irgendwie als E-Commerce-Webseiten-Ding, okay, ich nehme zwar irgendwie Magento als Open Source Background, aber am Ende ist mein Fokus, ich möchte doch Millionär werden. Ist das eine Einschränkung davon? Oder also was, wie genau, eben nochmal ein bisschen genau auf den Prototype Fund zu kommen, was genau sind die Anforderungen und für welche Projekte sollte man sich das vielleicht überlegen, wenn man sagt, man hat das im Hinterkopf?
Also die Hauptanforderung ist, es muss halt Open Source sein. Und zwar Open Source im Sinne von, der Quelltext ist online und in einer der, ich glaube in der FAQ sind irgendwelche Lizenzen verlinkt oder sowas. Es gab auf jeden Fall, damals als ich angefangen habe, gab es immer wieder die Frage, welche Lizenz benutzt du. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und das nächste ist halt, man bewirbt sich halt damit, wenn man sich halt bewirbt mit einem Produkt, wo man halt schon absehen kann, dass der Mensch diesen Open-Source-Teil eigentlich nur daran geklatscht hat, um am Prototype-Fund mit teilnehmen zu können, dann wird es halt wahrscheinlich nicht genommen. Das muss schon irgendwas sein, was halt ein bisschen Mehrwert für Menschen bringt. Also für die Community, für eine bestimmte Zielgruppe. Deswegen musst du auch sagen, für wen das halt zweckdienlich ist. Natürlich gibt es immer wieder Projekte, wo man halt denkt, da kann man auch bestimmt irgendwie Geld draus machen. Es gibt bei Signic genug Möglichkeiten, da irgendwie noch Kurse dran zu klatschen und Geld rauszunehmen. Das gibt es natürlich schon.
Was auch möglich wäre mit dem Prototype Fund weiterhin.
Ja, was noch möglich wäre mit dem Prototype Fund, weil die Finanzierung geht halt, also die Projektidee war, ich habe dieses Gebärdenlexikon, das ist Open Source, das ist alles erfüllt, alles gut. Ich kann natürlich darauf aufbauend Geschäftsmodelle bauen. Ja klar, das bietet sich bei einigen Projekten ja auch an, das als Dienstleistung anzubieten. Es gab eins der Prototype Fund geförderten Projekte war, glaube ich, einen Online-Ticket-Store, der halt einerseits als Open Source funktioniert, du kannst dir halt selber das installieren und dann halt sagen, hier, ich mache halt hier meinen Verkauf von Tickets für mein Event selber und poste das selber, das geht, aber diese Menschen bieten das auch als Hosted-Lösung an und verdienen damit Geld. Das geht auch innerhalb des Prototype Funds. Man muss es halt nur plausibel erklären können und zeigen können, dass es auch Mehrwert hat, wenn man nicht Geld da reinschmeißt, um das irgendwie
nutzen zu dürfen
oder zu können. Das ist halt der einzige Knackpunkt dabei. Und der nächste Knackpunkt ist, wir haben halt in jeder Runde ein Motto, mehr oder weniger sehr lose, wo sie halt gerne wollen, dass deine Projekteinreichung dem Motto übereinstimmt, muss aber nicht. Also du kannst natürlich auch immer mit irgendwas dahin kommen und sagen, hier, ich habe so eine grandiose Open-Source-Idee, passt zwar nicht zum Motto, aber ich probiere es trotzdem und die Jury denkt dann, hier, toll, das ist grandios, dann nehmen wir trotzdem, das passiert halt auch. Ne? Aber es gibt halt so schon so eine grobe Richtung, die in jeder Runde eine andere ist. Die nächste Runde startet am 1. August, ist noch ein bisschen weit hin, deswegen weiß noch keiner, was der Fokus sein wird. Erhöht natürlich die Chance.
Mhm. Ja. Was für Unterstützung erhält man? Also vermutlich erstmal finanzielle und wie hoch ist das und was noch weiter außenrum?
Also ich habe mich damals so als Halbtagsprojekt damit beworben, weil ich eigentlich dachte, ich mache das irgendwo mal so nebenbei. Habe es auch nebenbei gemacht, habe dann irgendwie, ich glaube, so 13.500 Euro gekriegt. Mhm. Aber du kannst momentan, glaube ich, ist die maximale Summe 47.500 Euro für 6 Monate Arbeit kriegen. Mhm. Du musst das Ganze, du musst dafür natürlich eine Steuernummer haben und sowas. Es muss halt alles da sein. Das kannst du auch vorher mal schnell machen. Du kannst das auch als GmbH oder andere Firmenform machen. Das ist denen egal. Du musst halt nur irgendwas haben, wo sie dir halt rechtlich safe dir das Geld einfach in die Hand drücken können. Also eine Überweisung ohne irgendwas geht halt nicht. Ne? Das ist der nächste Knackpunkt, der da sein muss. Aber ansonsten gibt es halt kaum Sachen, die gesetzt werden vorher. Also du kriegst diese 47.500 Euro maximal, musst vorher erklären, wie du das Geld benutzen, wie es ungefähr und das ein bisschen rechtfertigen, dass du diesen großen Batzen Geld bekommst, indem du halt sagst, ich will halt so viele Stunden arbeiten, das ist mein Stundensatz und so funktioniert es. Und abgesehen davon kriegst du halt sehr viel Unterstützung vom Netzwerk. Also es fängt an mit einem Kickoff-Treffen, wo sich alle treffen und sich kennenlernen. Und dann gibt es halt einen UX-Workshop, den du kriegen kannst. Es gibt Design-Workshops, es gibt alles Mögliche an Hilfe aus dem Prototype-Netzwerk für dich. Wo du halt irgendwie immer wieder sagen kannst, hier, das ist jetzt gerade was ich nicht kann, wo ich Hilfe brauche. Und dann kannst du dir da Hilfe besorgen. Dir ist auch nicht verboten, das Geld, was du bekommst, auch weiter zu verteilen an andere. Also du kannst halt auch jemanden sagen, und kannst auch sagen, hier, ich brauche Design dafür, dann bezahle ich halt jemanden, den ich gut kenne und die Person macht mir das Design, das geht alles. Du kriegst halt das Geld, musst halt rechtfertigen, wo das Geld gelandet ist.
Aber das war's. Das war nicht, wenn du sagst, du fliegst einfach ein halbes Jahr nach Bali, machst du eine schöne Zeit, sondern das ist auch was, man ist ja verständlich, aber es ist relativ lose Konditionen.
Naja, das ist halt immer noch Geld vom Staat, das wird auch überprüft, ne? Und wenn du halt Pech hast, kommt halt eine Überprüfung von ein bisschen was Größerem und dann wird halt geguckt, hier, schau mal, hast du das Geld wirklich dafür verwendet, aber im Endeffekt passiert, ist das, glaube ich, noch nie passiert. Muss halt nur plausibel dem Ministerium gegenüber machen, wo das Geld gelandet ist, was du gut gemacht hast. Mhm. Aber ja, das sollte ja für die meisten kein Problem sein, wenn sie ja eigentlich ein Projekt haben, was die halt wirklich bauen wollen. Mhm. Ja, und ansonsten, es wird halt immer wieder geguckt, wie weit du bist, was du machst, so lose in ein bisschen Feedback-Gesprächen und am Ende gibt es halt eine Abschlussveranstaltung, wo du das Produkt oder das Projekt zeigen kannst, was du gemacht hast. In relativ großem Kreis, im Ministerium, was auch immer eine schöne Veranstaltung ist. Wo man auch hingehen kann, wenn man nichts gemacht hat oder nicht eingereicht hat, um mal zu gucken, was da passiert. Das ist echt schön.
Ist aber auf 6, also man kann nicht sagen, okay, ich brauche nach 6 Monaten, hey Leute, ich brauche nochmal 3 Monate mehr, könnt ihr mir was nachschießen, aber in 3 Monaten bin ich dann wirklich fertig, das geht nicht.
Was du halt schon machen kannst, was halt auch anscheinend passiert ist, ist das Projekt nochmal einzureichen für die nächste Runde. Mhm. Und zu sagen, hier in der nächsten Runde ist mein Fokus in dem Projekt XY, dafür bräuchte ich nochmal 6 Monate Zeit und kannst dann auch wieder dich bewerben und gucken, ob du dann genommen wirst oder nicht.
Was hältst du davon? Also mir klingt es auf den ersten Blick eigentlich ein bisschen am Thema vorbei. Ich meine, klar, man muss immer wieder nochmal genommen werden und so, aber eigentlich ist ja die Idee jetzt zu sagen, man hat quasi immer, unterstützt immer neue Leute, oder?
Ja, einerseits ist es natürlich, reduziert das den Pool an Projekten, die man da unterstützt. Das ist natürlich ein bisschen zwiespältig, weil auf der anderen Seite, wenn es halt richtig, richtig tolles Projekt ist, was du halt als Open Knowledge Foundation interessant findest und unterstützenswert findest, dann möchtest du ja nicht, dass das irgendwie aus Mangel an Finanzierung plötzlich stirbt. Ne? Das ist ein bisschen, auf der einen Seite ist das so, du möchtest ganz viele unterstützen, auf der anderen Seite willst du auch ein bisschen Langlebigkeit in den Projekten haben. Das ist beides schwierig, musst halt gucken, ob das passt. Ne? Das passt halt wahrscheinlich relativ selten, so eine zweite Runde zu machen bei Projekten, aber ja.
Eben noch gerade so ein bisschen auch mit dem Geldverbrauch und so. Was kostet eine Plattform wie Scientic zum Hosten? Also ich weiß nicht, wie viel Traffic du hast, aber da du ja Videos hostest, wirst du vermutlich ein bisschen mehr noch quasi Anforderungen haben technisch. Was kostet sowas im Monat? Ich kann sowas nicht einschätzen.
Das ist zum Glück relativ einfach. Den Server kriege ich gespendet. Mhm. Arbonne ist eine Firma, die mir halt, also ich, das ist halt eine der schönen Sachen. Ich habe halt am Anfang gesagt, hier, ich fange jetzt an, das zu bauen, vielleicht wollen wir Menschen helfen. Und dann gab es halt plötzlich Menschen, die halt gesagt haben, hier, ja klar, wir helfen dir. Also das Design kommt aus von der Webagentur, einem Befreundeten in Münster. Server-Hosting ist halt von der Firma, die in Düsseldorf sitzt, und das passierte halt alles. Das Einzige, was ich halt bezahle momentan, ist das Video-Hosting, aber das ist super billig, weil es mittlerweile ist, Video-Hosting ist kein Kostenfaktor. Ich zahle momentan, ich glaube, $199 im Jahr für Video-Hosting. Und da sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Gigabytes an Traffic da drin sind, aber es war halt gigantisch viel. Ich glaube, es ist ein Terabyte oder so, im Monat, der da frei ist oder sowas.
Das ist, ja, das kannst also, ne, was war 200 im Jahr sind unter 10 Euro im Monat.
Ja, ja.
Ja, das ist echt günstig auf jeden Fall. Dann, das kann man auch mal nebenher irgendwie aus der eigenen Tasche zahlen.
Und die Plattform macht halt alles für mich. Also ich habe halt das Video, schicke das dahin, die transportieren das in passenden Qualitäten, in iPhone, Desktop, was weiß ich nicht. Da muss ich mich nicht drum kümmern, ich muss das nicht programmieren.
Ja. Haben die auch den Player? Weil du meinst, du hast den Player speziell angepasst? Oder
ja, man kann von denen den Player nehmen. Ich habe dann aber den Player anpassen müssen, weil ich Features brauche, wie das Video langsamer abspielen. Weil du willst ja nicht die schnelle Gebärde manchmal sehen, du willst halt im Detail sehen, wie die Gebärde ist, und willst halt irgendwie nur bei 30% Geschwindigkeit das sehen. Und das hat der Player von der Firma nicht, und jetzt habe ich es halt dann selber gebaut. Das ist auch kein Ding. Also du kannst halt deren API fragen, gib mal das MP4-File in der Qualität, und dann bindest du das ein und dann ist gut. Das ist easy.
Cool, also ein gelöstes Problem mit dabei. Das war so mein erstes Ding. Ich hatte noch im Kopf, okay, Video ist immer so teuer und ein großes Problem und so. Und man hat ein paar mehr Leute, die irgendwie draufschauen, aber das ist echt total machbar.
Ja, also es ist heutzutage, gibt so viele Firmen, die dir helfen. Es ist halt immer, also bevor ich irgendwie ein neues Ding versuche zu bauen, überlege ich immer, welche Sachen davon kann ich outsourcen. Es ist immer günstiger, jemandem $200 im Jahr zu geben, oder kommt das Problem an, manchmal ist es halt auch einfacher, jemandem 1000 Euro im Monat zu geben, anstatt es selber zu bauen, zu pflegen, zu hosten, was weiß ich nicht. Es ist halt meistens einfacher, das nach draußen zu hauen.
Naja, klar, weil die sind genau spezialisiert auf diesen einen Punkt, und dann kann es da irgendwie optimieren. Kann man dir trotzdem auch, also das können wir gerne am Ende auch nochmal einbauen, aber gibt es auch irgendwie Spenden für sein Deck? Wenn jetzt wirklich jemand sagt, hey, boah, ich finde, das ist ein super cooles, ich möchte gerne vielleicht auch gerne mithelfen, und ich würde dir gerne, ich habe Bock, ich investiere dir 2 Stunden meiner Zeit im Monat oder so. Kann man dir irgendwie helfen? Einfach auf GitHub irgendwelche Pull-Requests? Was ist deine beste Lösung?
Also es kommt daran, was du kannst. Wenn du Gebärden kannst, immer neue Gebärden rein, auf jeden Fall. Wenn du programmieren kannst, suche ich immer Hilfe, am besten irgendwie, also entweder die Issues auf GitHub durchforsten und gucken, was man da machen kann, ansonsten immer gerne mich ansprechen. Also wenn man auf bode.tasche.me geht, findet man alles mögliche, E-Mail, Twitter, Mastodon, ist alles da, einfach mich ansprechen und fragen. Ich kann immer Hilfe gebrauchen.
Eine Sache, die du gemacht hast, wo man sagen würde, okay, damit hast du wirklich was auf der ganzen Welt verändert, ist, wenn man kann auf jedem iPhone, man kann auf jedem Online-Gerät, wie auch immer, kann man ein Emoji verschicken, das es wegen dir gibt.
Ja, noch nicht.
Noch, aber bald. Ja. Bald gibt. Man kann es schon auf der Emojipedia finden.
Genau.
Werde ich auch verlinken, den, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wie spricht man den Begriff aus? Der Englischen. Vom Faultier.
Das ist der Sloth.
Sloth, genau.
Ja.
Und das ist ein Icon, das es wegen dir gibt. Ja, wie ist es denn dazu gekommen?
Das eigentlich durch Hören von einem Podcast. Ich habe den Macintosh-Podcast gehört, ein sehr, sehr schöner Podcast, der eigentlich sich ganz am Anfang sehr Apple-zentrisch bewegt hat, aber dann irgendwann noch ein bisschen breiter geworden ist, und hat dann irgendwie, ich glaube, 3 Folgen darüber gemacht, wie er ein Emoji reingekriegt hat in das Telefon, in dem er halt versucht hat zu verstehen, was ist eigentlich ein Emoji, wie wird das bestimmt, diese Liste, und wie kann man diese Liste verändern. Und nachdem er diese 3 Folgen gemacht hat und ich dann gehört habe, dass es eigentlich relativ einfach ist, weil im Endeffekt ist das wirklich nur eine nur einen Antrag schreiben und hoffen, dass dieser Antrag akzeptiert wird vom Unicode-Konsortium und das war's. Und da dachte ich mir, Mensch, das kann ich doch auch mal probieren. Und dann dachte ich mir so, womit versuche ich das? Und ich habe zuerst gedacht, ich versuche das mal mit etwas, was halt wichtig ist. Also ich habe halt zuerst gedacht, ich gehe in die Barrierefreiheit-Ecke und versuche mal da was zu machen. Habe aber da schon gesehen, dass halt Apple und andere da schon sehr weit sind. Es gibt dieses Jahr auch dann neue gehörlose Personen und Cochlea-Implantate und diverse andere Sachen, die jetzt hinzugefügt worden sind. Da habe ich dann gesehen, dass das schon allumfassend mehr oder weniger abgegrast worden ist. Und dann dachte ich mir, dann mache ich mir halt ein Spaß-Ding. Und habe mir dann überlegt, so, was habe ich denn öfter mal gebraucht, was mir gefehlt hat. Und dieses Faultier war halt so, Sloth war halt schon immer wieder so ein Ding, was mir halt gefehlt hat. Also einfach mal auf dem Sofa abflezen oder irgendwas. Da ist das Sloth halt perfekt für. Und dann dachte ich mir, Mensch, das kann man doch auch bestimmt hinkriegen. Und habe dann halt nachgeguckt, was man da machen muss und habe dann halt gefunden, eine Gruppe gefunden, die Emoji Nation heißt, die einfach eine Gruppe von Menschen ist, die sagen, hier, wir brauchen halt mehr Emojis und wir helfen dir, deinen Antrag zu schreiben. Und die haben auch schon eine Liste gehabt, in der auch schon Sloth drin vorkam, was nochmal passender war, weil die hatten auch schon jemanden, der eine Grafik gemacht hat für Sloth. Das Einzige, was ich halt noch machen muss, ist einen Text schreiben. Und dann habe ich mir halt angeguckt, wie der Text auszusehen hat. Es gibt eine bestimmte Vorgabe, wie halt dieser Text strukturiert sein soll, damit es einheitlich ist. Die kriegen nämlich relativ viele Texte und dann so eine Einheitlichkeit führt dazu, dass es halt klarer für die durchforstbar ist und abstimmbar ist. Und dann habe ich es halt gemacht und habe dann diesen Text geschrieben. War halt nicht lange, das ist halt wie so eine Hausarbeit. Ne? Du sitzt halt da und arbeitest ein paar Stunden dran, musst ein paar Zahlen, Fakten noch besorgen, irgendwie nachweisen, dass es halt wirklich auch oft gegoogelt wird, dass es halt auch oft getwittert wird, dass Menschen das brauchen und nicht haben und diverse andere Zahlen und vergleichen mit anderen Emojis, die schon da sind, um halt ein bisschen zu zeigen, hier, guck mal, der Bedarf ist halt da. Und dann habe ich den Text geschrieben und dann da dann um Hilfe gebeten, um es zu redigieren, weil ich halt nicht allein, ich bin halt kein Muttersprachler und kann halt nicht einen Text hundertprozentig korrekt schreiben. Habe dann halt eine andere Person gefunden, die halt den Text mit redigiert hat und dann haben wir es halt hingeschickt. Mhm. Ja. Und dann ging es halt durch diverse Abstimmungsrunden und ist genommen worden und jetzt sieht es so aus, als ob es, also ist jetzt im offiziellen Release drin und jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass Google und Apple die Software-Updates raushauen im Sommer und dann kannst du halt Sloth auch benutzen.
Da sehe ich eine große Knüppelparty anstehen, wenn das passiert, oder? Ja. Schon so ein Achievement.
Ich bin auch schon mal überlegen, was ich halt als nächstes mache. Also ich habe jetzt das jetzt durch. Also ich habe mir auch gesagt, hier, wenn das durch ist, schnappe ich mir das nächste.
Emoji.
Ja, das nächste Emoji vorher nicht, weil ich sehe nicht ein, irgendwie 6, 7 Sachen abzufahren, ohne wirklich Erfolgsaussichten. Also wenn ich weiß, es hat einmal geklappt, grüße einfach nochmal, dann werde ich mal gucken. Also diesmal halt ein bisschen was halt wirklich mehr Wert hat, was halt wirklich Menschen hilft, die halt andere, diverse Darstellungsprobleme haben, die halt sich nicht dargestellt fühlen. Muss man gucken, dann ist die bestimmt einiges, was man noch machen kann.
Ja. Ich würde auch so ganz kurz bis zum Ende, weil ich es einfach interessant fand, das so wirklich zu finden, nur ganz kurz nochmal darauf einzugehen. Du hast da auch das Projekt Haken-In, also für alle Leute, die Programmierer sind, hast du mit angestoßen. Ich weiß nicht, ob du es immer noch betreust.
Ich betreue es nicht mehr. Ich bin da rausgegangen aus Zeitgründen. Mhm. Ja.
Aber trotzdem, so fände ich halt ganz gut. Fand ich einfach eine coole Seite, weil jemand möchte sich ein bisschen schauen, dass alle möglichen an quasi Neudeutsch-Meetups oder irgendwie Treffen, die man haben kann, in verschiedenen Städten in Deutschland, also Berlin, Köln, Hamburg und mittlerweile noch zwei, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, die auf der Homepage stehen, kann man sich da anschauen. Wurde mal ursprünglich von dir mit angestoßen. Du hast selber auch einen Podcast.
Ja.
Also da auch kann man sich von der Kimmerer hat, man will jetzt noch mehr von dir hören und sagt, okay, komm, die 1,5 Stunden, die wir jetzt hier auf der Uhr haben, die reichen mir nicht. Ja. Dann kann man sich da bei bitsofberlin.org einklicken und da bei dir anhören. Ist auf Englisch, nur so als Vorwarnung, aber sollte ja auch für die meisten Leute, die es hier hören, irgendwie gut funktionieren. Sonst einfach immer auf deine Homepage schauen, da ist immer das Aktuellste, auf deinem Blog auch.
Ja, da ist immer das Aktuellste. Schaut darauf, folgt mir auf Twitter oder Mastodon oder wo auch immer.
Genau, wenn man zu dir selber auf deiner Instanz kommt, ist die noch offen, deine Instanz?
Die Instanz ist eine Instanz, die ich selber privat betreibe für mich und ein paar Freunde.
Ah, okay, also kann man auf die Instanz nicht, aber findet man trotzdem unter AWU mit 3O.club.
Ja. Ja.
Aber kann man sich sonst auch mal anschauen. Ja. Auch kann man vielleicht auch, wenn man selber Interesse dann dir vielleicht mal irgendwie auf Twitter oder auf Mastodon irgendwie nachschicken, ja, und sagen, hey, was sind die, wo sind die 5 Blogposts, die du gelesen hast, dass ich selber sowas aufmachen kann? Ja. Weil das vermutlich auch mit ein bisschen Aufwand verbunden ist,
ja,
sowas aufzuziehen, auch sowas irgendwie immer geupdatet zu halten. Ja. Wenn ihr ein WordPress habt da draußen, es gibt ein Plugin, was alle eure WordPress-Posts automatisch zu Mastodon postet. Das habe ich programmiert, da mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung. vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Wie gesagt, ich glaube, da sind so viele tolle Bits dabei, die man sich mir rausziehen kann. Wenn man dich erreichen möchte, am besten eben entweder über deine Homepage, bodo.tasche.me, und von da aus kommt man weiter auf Twitter, Mastodon und GitHub, ja, und man möchte sich auch deine Projekte irgendwie anschauen. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat die Episode mit Bodo gefallen. Habt vielleicht auch ein bisschen Inspiration für eure Projekte noch gefunden, was ihr da machen könnt. Auch diese Lebensgeschichte, was alles an Sachen passiert sind auf seinem Weg, dass man einfach alles so wissen, ob den Tätsmäßig mitnehmen sollte. Deswegen eine Opportunität, die ihr jetzt habt, ist diesen Podcast an alle eure Freunde weiterzugeben. Kleines Augenzwinkern an dieser Stelle. Einfach mal jetzt kurz einen Screenshot machen von der Folge, die ihr gehört, euren Podcast-Player dann auf euren sozialen Netzwerken teilen. Hilft dem Podcast weiter zu wachsen und euren Freunden, dass sie coole neue Episoden mit coolen Menschen irgendwie hören, erfahren. Würde mich viel freuen, würde mir viel Spaß machen. Und sonst noch, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr das machen unter digitalegünder.de/abo oder jetzt einfach in eurem iTunes oder Spotify einfach mal abonnieren klicken. Dann bekommt ihr sofort immer die neuesten Episoden, wenn ich auf Veröffentlichen klicke. Also ihr müsst nicht irgendwo selber nachschauen. Und automatisch bekommt ihr angezeigt, hey, boah, cool, wieder eine weitere neue Episode mit einem tollen Gast vom Digitale Günder Podcast.